NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend zusammen. Wenn ein CSU-Mann auf die Agrarpolitik schaut, was kommt dabei raus? Kaum zu glauben, aber war ein Grünbuch. Das hat Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt heute vorgestellt. Wir haben gleich Details. Wir gucken auf die Sicherheitsvorkehrungen für den morgigen Silvesterabend. Und die sind dann auch Thema des Kommentars. Und wir informieren über die Atomkraftpläne des ungarischen Ministerpräsidenten, die die Russen freuen, aber viele in Berlin und Brüssel beunruhigen. Ja, und damit sind wir dann schon beim Hauch des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Der war ja schon öfter zu spüren dieses Jahr. So auch heute. Weil russische Hacker angeblich den US-Präsidentschaftswahlkampf beeinflusst haben, wollen die USA rund 3 Dutzend russische Diplomaten ausweisen. So die Entscheidung von Präsident Obama. Allgemein war erwartet worden, dass Russland im Gegenzug jetzt Amerikaner ausweist. Es kommt aber anders, berichtet Sabine Stöhr.
Ein Tag mit unerwarteter Wendung. Erst machen die USA ihre Drohung wahr und verhängen weitere Sanktionen gegen Russland. 35 russische Diplomaten müssen innerhalb der kommenden 3 Tage die USA verlassen. Auf diese Sanktionen werde eine angemessene Antwort kommen, so der Kreml-Sprecher Peskow noch in der Nacht. Und die Sprecherin des Außenministeriums verhöhnte die Mitglieder der US-Regierung als Versager und als bösartig. Dann der Auftritt von Außenminister Lavrov. Am späten Mittag schlug er vor, wie die Antwort auf die US-Sanktionen aussehen könnte. Nämlich 35 gegen 35, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir.
Das russische Außenministerium hat dem Präsidenten der Russischen Föderation einen Vorschlag gemacht, nämlich 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und 4 Personen des Generalkonsulats in St. Petersburg zu unerwünschten Personen zu erklären.
Und dann hat Wladimir Putin alle überrascht, selbst Experten. Er nimmt die Vorschläge seines Außenministers nicht an und sieht von Reaktionen ab. In seiner Erklärung auf der Webseite des Kreml heißt es, aus Russland wird es keine Gegensanktionen geben, obwohl die russische Führung die Sanktionen als Provokation betrachtet und diese die russisch-amerikanischen Beziehungen weiter untergraben werden. Und Russland alles Recht auf eine adäquate Antwort habe. In der Presseerklärung heißt es,
wir behalten uns zwar das Recht auf Gegenmaßnahmen vor, begeben uns aber nicht auf die Ebene einer verantwortungslosen Küchendiplomatie. Um die russisch-amerikanischen Beziehungen wiederherzustellen, bauen wir auf die Politik der US-Regierung unter Präsident Trump. Wir werden den US-Diplomaten keine Probleme machen, wir werden niemanden ausweisen. Außerdem lade ich alle Kinder von US-Diplomaten zu den Neujahrs- und Weihnachtsfeierlichkeiten in den Kreml ein.
Ein geschickter Schachzug, mit dem der russische Präsident sicher viele auf seine Seite geholt hat. Nicht nur Gennadij Suganow, den Vorsitzenden der Kommunisten in der Duma.
Man muss mit den Gegensanktionen nicht in einen Rausch verfallen, sondern lieber einen neuen Weg zu einem neuen Dialog einschlagen. Jedenfalls wäre das vielversprechender, sowohl für die USA als auch für uns.
In seinem Neujahrstelegramm an den künftigen US-Präsidenten Trump äußerte Putin heute dann auch den Wunsch und die Hoffnung, dass sich die russisch-amerikanischen Beziehungen künftig verbessern werden. Donald Trump hatte ja schon erklärt, dass Amerika keine Strafmaßnahmen gegen Russland wegen mutmaßlicher Hackerangriffe aussprechen solle. Man solle die Sache auf sich beruhen lassen, sagte Trump. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe der Amerikaner immer wieder zurück.
Die US-Präsidentschaftswahlen sind Geschichte für diesmal, aber im kommenden September wird ein neuer Bundestag gewählt. Und es könnte sein, dass auch der Wahlkampf in Deutschland manipuliert wird, etwa durch Cyberangriffe, falsche Nachrichten oder durch das böswillige Streuen von Gerüchten im Netz. Genau das befürchtet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Deshalb kündigt das BSI heute in Bonn Gegenmaßnahmen an. Wie die aussehen, weiß Birgit Becker.
Aus Sicht des Präsidenten des BSI, Arne Schönbohm, kann dieses Thema nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelöst werden. Einen Teil der Verantwortung trügen die Betreiber der sozialen Netzwerke. Wenn diese von sich aus die maschinengesteuerten Meinungsäußerungen herausfiltern würden, dann sei das ein wesentlicher Beitrag zur Lösung des Problems. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie optimiere kontinuierlich die Verteidigungsfähigkeit der Regierungsnetze gegen mögliche Cyberangriffe. Dabei greift das Amt auch auf die jüngsten Erkenntnisse aus den gestern veröffentlichten Dokumenten in den USA zurück. Das FBI hatte einen Bericht zu russischen Cyberaktivitäten vor den US-Wahlen vorgelegt. Vergleichbare Cyberaktivitäten und Versuche von Manipulationen seien auch im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im nächsten Jahr zu erwarten, so das BSI. Dazu tausche sich das Bundesamt auch mit anderen europäischen Ländern aus, in denen demnächst Wahlen anstehen, wie beispielsweise in Frankreich.
Seit dem Frühjahr 2011 tobt der Krieg in Syrien. Erst waren es nur einzelne Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen. Vor allem in den letzten Monaten aber wurde dieser Krieg immer brutaler. Die besonders umkämpfte Großstadt Aleppo ist mittlerweile nur noch ein Trümmerfeld. Millionen Syrer sind umgekommen oder wurden vertrieben. Und alle Ansätze für eine Waffenruhe waren nach wenigen Stunden Theorie. Es gab mal wieder Hoffnung für eine neue Initiative, für eine neue Waffenruhe, die auf Initiative Russlands und der Türkei zustande gekommen ist. Und im großen Teil Syriens hält sie auch, aber nicht überall. Jürgen Stryjak über die Lage im Land.
Man konnte es so auch schon bei anderen Feuerpausen erleben. Kaum war der Gefechtslärm verstummt. Kaum waren die russischen Kampfjets und die Hubschrauber des Regimes mit ihren Fassbomben vom Himmel verschwunden. Da gingen in etlichen Orten Syriens Menschen wieder gegen Präsident Bashar al-Assad auf die Straße. So zum Beispiel heute in der Provinz Idlib und im Umland von Damaskus, aber auch in der Kleinstadt Atarib, 30 Kilometer Luftlinie westlich von Aleppo. Bashar, verschwinde, rufen die Demonstranten im Chor und immer wieder das Wort Freiheit. Die Proteste finden natürlich ausnahmslos in Gebieten statt, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Wie viele Menschen dort leben, kann nur schwer geschätzt werden. Bevor Aufständische und Zivilisten vor gut einer Woche aus Ost-Aleppo vertrieben wurden, da sollen sich im ganzen Land, den Vereinten Nationen zufolge, noch rund 900.000 Menschen in Gebieten aufgehalten haben, die von regierungstreuen Truppen belagert werden. In anderen Schätzungen ist sogar von bis zu 1,3 Millionen Menschen die Rede. Das sind Aufständische, ihre Familien, ihre Anhänger und Zivilisten, die zu müde oder zu arm zur Flucht waren. Aber oft auch Leute, die sich bewusst dazu entschieden hatten, nicht in ein Gebiet zu fliehen, das von Assad beherrscht wird. Sie haben zivile Selbstverwaltungen aufgebaut, manchmal sogar Ansätze einer basisdemokratischen Ordnung. Zurück zum Anfang, zurück zu den repressiven Verhältnissen unter Assad, das ist für viele dort keine Option. So mancher Syrer, der in die jordanische Hauptstadt Amman flüchtete, sieht das ähnlich wie Ahmed el-Sagga. Ich hoffe, dass die Waffenruhe schließlich zum Ende des Regimes führt und dass die Hoffnungen des syrischen Volkes erfüllt werden. Das Regime ist verantwortlich für alles, was in Syrien passiert. Solange es an der Macht ist, wird sich nichts ändern. Das alles macht deutlich, dass mit der Niederlage der Aufständischen und mit dem Sieg Assads und seiner Verbündeten keine einzige jener politischen Ursachen beseitigt sein wird, die zum Ausbruch des Aufstandes 2011 geführt hatten. Dass Russland, die Türkei und der Iran jetzt gewissermaßen unter sich eine Konfliktlösung aushandeln und Syrien vielleicht sogar in Einflussbereiche aufteilen, das verstärkt den Eindruck, dass das Land ein Spielball ausländischer Mächte ist. Er sei nicht optimistisch, sagt Ahmed el-Amin, der vor dem Krieg ebenfalls nach Jordanien floh. Aber er hoffe, dass mit der Waffenruhe wenigstens das Blutvergießen ein Ende hat. Immer wieder seien Feuerpausen gescheitert, weil das Ausland kein Interesse an ihrem Erfolg gehabt hätte. Das syrische Volk sei zum Opfer einer internationalen Verschwörung geworden.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wird die Silvesternacht diesmal friedlich in Köln und anderen deutschen Städten? Nach den Erfahrungen des letzten Jahres haben die Behörden überall die Sicherheitsvorkehrungen massiv ausgeweitet. Allein in Köln werden 10-mal so viele Polizisten im Einsatz sein wie 2015. Aber auch im Rest des Bundesgebiets gilt hohe Wachsamkeit. Einzelheit von Birgit Schmelzner.
Mehr Polizisten, Betonpoller und abgesperrte Straßen, mehr Videoüberwachung. Bundesweit haben Polizei und Ordnungsbehörden ihre Konsequenzen gezogen aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und auf die Übergriffe vor einem Jahr auf der Kölner Domplatte. Rund um den Kölner Dom gibt es eine Sicherheitszone, Taschen werden kontrolliert, der Platz ausgeleuchtet. Innenminister Jäger zufolge wurde das Sicherheitspersonal im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. In München hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept überprüft und angepasst. Es heißt, die Einsatzkräfte werden sichtbar, wachsam und sensibel unterwegs sein. Auf der Theresienwiese erwartet man einige tausend Gäste. Auch sie müssen sich darauf einstellen, dass Taschen kontrolliert werden. Die Berliner Partymeile rund um das Brandenburger Tor ist geschützt von tonnenschweren Schutzblöcken aus Beton. Einsatzwagen der Polizei und Wasserwerfer stehen für alle Fälle bereit. Besucher dürfen keine Flaschen und keine Böller mitbringen. Auch Rucksäcke und Koffer sind tabu.
Bericht von Birgit Schmeitzner. Kaum ein Ereignis hat die gesellschaftliche Atmosphäre des ablaufenden Jahres so sehr beeinflusst wie die Ausschreitungen in der letzten Silvesternacht. Seitdem dreht sich die Debatte um die Frage, was man daraus lernen soll und wie man sowas verhindern kann. Durch mehr Polizei zum Beispiel, durch schärfere Gesetze oder durch was auch immer. Dazu die Meinung von Volker Schaffranke aus unserem Hauptstadtstudio.
Ich sage nur Köln. Und in diesen Tagen denkt jeder von Ihnen an die Silvesternacht am Hauptbahnhof im vergangenen Jahr. Köln ist, auch wenn andere Städte Ähnliches erleben mussten, das Synonym für Staatsversagen. Und es ist die Nacht, die viel verändert hat. Bei den Opfern, in der Berliner Politik und auch bei mir als Journalisten. Frauen wurden von Männern umringt und aus diesem Höllenkreis heraus begrapscht und belästigt. Sie wurden an einer Reihe Männer vorbeigetrieben, ihnen wurde dabei in den Schritt und unter die Kleidung gefasst. Es gibt Zeugen, die rufen Hilfe, wählen die 110. Doch sie müssen sich anhören, dass ihnen jetzt in diesem Moment keiner helfen kann. Polizisten sind heillos überfordert, die Betroffenen wütend und verzweifelt. Ein Spießrutenlauf, organisiert aus einer Menge junger Männer heraus, viele von ihnen stammen aus Nordafrika. Der schützende Staat war eine Illusion. Bis heute wirkt das nach. 1000 Anzeigen, in nur 30 Fällen kam es zu einer Verurteilung und in nur 3 Fällen gab es einen Bezug zu einem Sexualdelikt. Oft fehlten die Beweise, die Anhaltspunkte für eine Straftat. Das ist schwer zu verstehen und dennoch richtig. Ohne den Nachweis, dass der Täter auch wirklich die Tat begangen hat, gibt es bei uns keine Verurteilung. Doch es bleibt, das Versagen der Polizeiführung am Silvesterabend hat Vertrauen zerstört. In Berlin wurde anschließend schnell etwas aus den Schubladen hervorgeholt, was schon länger dort lag. Die Reform des Sexualstrafrechts. Nein heißt Nein. Jede sexuelle Handlung gegen den Willen eines Menschen ist künftig strafbar. Grapschen konnte bis dahin nur als Beleidigung angezeigt werden. Die Änderung war lange geplant, wurde noch viel länger gefordert und fast genauso lange vom Kanzleramt blockiert. Sexuelle Gewalt wurde auf allen Ebenen immer nur beklagt, aber nie wirklich bekämpft. Und dann fehlen noch wir Journalisten. Zu spät berichtet, herumgedruckst. Ich habe daraus gelernt, klar zu sagen, was Sache ist. Dazu gehört auch, dass bei schweren Straftaten gesagt werden darf, woher die Verdächtigen stammen. Auch wenn der Jahreswechsel 2015-2016 ein Wendepunkt war, wenn wir darüber reden, wer hier alles versagt hat, dann ist das nicht die Flüchtlingspolitik. Schon gar nicht sind die Täter die Flüchtlinge der Kanzlerin, sondern es sind unter den Hunderttausenden, die hier Schutz suchen, einzelne Straftäter und im Fall des Berliner Anschlags ein Terrorist. Das genau zu trennen und zu unterscheiden, bleibt auch nach Köln.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Volker Schaffranke. Erinnern Sie sich, kurz nach dem LKW-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt konnte die Polizei einen Verdächtigen vorweisen, einen jungen Pakistaner. Aber schon Stunden später war klar, die Ermittler hatten den Falschen. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt behauptet die britische Zeitung Guardian nach dem Gespräch mit dem Mann, Polizisten hätten ihn grob behandelt und geschlagen. Ein Vorwurf, den die Berliner Polizei heute zurückweist. Einzelheiten von Ute Schumacher.
Die Berliner Polizei hat sich, nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, nach eigenen Angaben noch einmal mit dem Pakistaner getroffen. Er steckt ohnehin in einem Zeugenschutzprogramm der Polizei. Bei dem Gespräch sei der Pakistaner entsetzt gewesen über die Vorwürfe, die im Guardian standen, so der Sprecher der Polizei. Er sei weder unzulässig misshandelt worden, noch habe man ihm kein Essen angeboten. Der Pakistaner habe auch ausgesagt, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher der Polizei gegeben habe. Nach Darstellung der Polizei sei umgekehrt bei dem Interview mit der Guardian-Korrespondentin kein richtiger Dolmetscher dabei gewesen. Lediglich ein Bekannter des Pakistaners, der gebrochen Englisch und Schwedisch und eben Balochi spreche, habe übersetzt. Dabei sei es vermutlich zu Übersetzungsschwierigkeiten gekommen, meint der Berliner Polizeisprecher. Die Korrespondentin des Guardian wiederum staunt über diesen Vorwurf. Sie habe sich ganz gut mit dem Übersetzer verständigen können, sagt sie dem RBB. Und das Wort Slapping, das sie verwendet habe, um die Schläge der Polizei gegen den Pakistaner zu beschreiben, sei ein schwächeres Wort für Schläge, als das in der deutschen Übersetzung wirke. Slapping wird auch mit Ohrfeigen übersetzt. Die Guardian-Korrespondentin gab an, über 3 Stunden mit dem Pakistaner gesprochen zu haben. Sie sah dabei weniger die Kritik an der Polizei im Vordergrund, sondern wollte eher darstellen, in welch schwieriger Lage sich der Mann seit der vorübergehenden Festnahme befinde. Und dass er Angst um sich und seine Familie in Pakistan habe. Der Pakistaner habe die Guardian-Korrespondentin deshalb selbst kontaktiert, um ihr seine Geschichte zu erzählen. Er verspreche sich von der Öffentlichkeit über den Zeitungsartikel einen gewissen Schutz, so die Guardian-Korrespondentin.
Zu den Opfern des Terroranschlags in Berlin vor Weihnachten gehört auch der polnische Lastwagenfahrer Łukasz Orban. Er ist heute in seiner Heimat beigesetzt worden. Bei einem Trauergottesdienst südlich von Stettin haben Familie und Freunde Abschied genommen von dem 37-Jährigen. Und unser Kollege Michael Reinartz findet, das war eine bewegende Trauerfeier, begleitet von einem LKW-Korso durch die Stadt.
Zu den Trauergästen gehörte auch der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, der seinen Urlaub unterbrochen hatte, um Ehefrau, Sohn und Eltern des getöteten Orban in der Kirche zu kondolieren. Wenig später hielt Romuald Schmidt, Kollege von Orban, im Namen aller polnischen Lkw-Fahrer eine kurze Rede am offenen Grab.
Jeszcze nie tak dawno Łukasz, jak wielu polskich kierowców, cieszyło się z tego, że wrócą do domu.
Noch vor kurzem hat sich Łukasz, wie so viele polnische Fahrer, darauf gefreut, nach Hause zurückzukommen, zur Ehefrau, zum Sohn, den Eltern. Es sollte sein wie seit 37 Jahren. Polnisches Weihnachtsessen, Christmette, Treffen mit Verwandten. Dazu ist es nie gekommen. Der tote Kollege, so hieß es dann weiter in der Rede, hätte auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie verbringen können, wenn sein LKW seinem Wunsch entsprechend rechtzeitig entladen worden wäre und er nicht so viele Stunden hätte vergeblich darauf warten müssen. In Westeuropa gäbe es vielerorts eine Ungleichbehandlung osteuropäischer Truckerfahrer. Das waren sehr harte Worte, die man an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt erwartet hätte. Versöhnlicher klang der Stettiner Bischof Henryk Weimann, der den Trauergottesdienst hielt. Seine Arbeit hat er gewissenhaft ausgeübt und mit seiner Einstellung hat er anderen immer eine Freude machen können. Er hat auf diese Art und Weise den Menschen gedient und die menschliche Würde bis zum Ende verteidigt. Und dadurch war er Gott nahe, dem Gott, der die Quelle der Liebe ist. Lkw-Fahrer aus ganz Polen waren nach Westpommern in die Nähe von Stettin gekommen, um Łukasz Orban das letzte Geleit zu geben. Sie hatten einen großen, rund 160 mit schwarzen Fahnen geschmückten Fahrzeuge umfassenden Konvoi organisiert. Die Verunsicherung der Lkw-Fahrer in Polen ist nach dem schrecklichen Ereignis von Berlin groß. Das bestätigt auch Barbara Sadowska, Gemeindevorsitzende von Banje. Sehr viele unserer Bewohner arbeiten in Berlin, sehr viele davon als Lkw-Fahrer. Und ich weiß es von den Bekannten, dass man Angst hat. Vielleicht ist das jemand aus meiner Familie. Der fährt hierhin und dorthin und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Die Beerdigung von Łukasz Orban war ein Staatsbegräbnis. Erst vor kurzem hatte Premierministerin Beata Szydło mitgeteilt, dass die Angehörigen des Opfers eine staatliche Rente erhalten werden. Über deren Höhe ist bislang nichts bekannt.
Bericht von Michael Reinartz für das Echo des Tages. Sagen wir es mal so, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind meistens relativ nachrichtenarm. Da ist es wesentlich leichter, Schlagzeilen zu machen, wenn man so will, in die Tagesschau zu kommen. Das hat sich wohl auch Christian Schmidt gedacht, der Bundeslandwirtschaftsminister, von dem man sonst nicht so viel hört, außer wenn es um vegetarische Wurst geht. Schmidt hat heute ein sogenanntes Grünbuch vorgestellt, in dem es darum geht, mehrere Dinge zusammenzubringen. Die Wirtschaftlichkeit von Bauernhöfen, Klima, Umwelt, Tierschutz und auch noch die Verbraucherinteressen. Was das heißt, fasst Bettina Nutz zusammen.
Äcker und Ställe in der Zukunft. Wie sollen sie aussehen? Was sollen sie leisten? Und wie umsichtig wirtschaften? Landwirtschaftsminister Schmidt dreht im Grünbuch für diese Perspektive das ganz große Rad.
Wenn wir diesem strategischen Weg des Grünbuchs folgen, werden wir mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung gemeinsam die Herausforderungen der Welternährung, des Klimaschutzes, des Tierwohls, der Zukunftsperspektiven bewältigen, gemeinsam mit der Landwirtschaft, gemeinsam mit denen in der Landwirtschaft Tätigen, gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bäuern, nicht gegeneinander, sonst wird das kein Erfolg sein.
Und so nennt Schmidt das Grünbuch einen Fahrplan, der Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion und Verbraucher wieder versöhnen soll. Zum Beispiel mit schon länger gehegten Plänen, die Lebensbedingungen für Nutztiere auf deutschen Bauernhöfen zu verbessern.
Wir unterstützen jetzt den Ansatz Tierschutz vor Leistung bei der Weiterentwicklung der Tierzucht. Wir entwickeln eine nationale Nutztierstrategie und etablieren ein staatliches Tierwohllabel.
Dieses Label soll eine verständliche und einfache Kaufentscheidungshilfe bieten, liest man im Grünbuch. Konkretes wird es aber erst zur Landwirtschaftsmesse Grüne Woche in Berlin im Januar geben. Für jetzt, erklärt Minister Schmidt, soll ein Siegel Qualität garantieren, mehrere Stufen haben und einen signifikanten Marktanteil erreichen. Die Kriterien für Viehhalter könnten sich am Auslauf der Tiere und an den Größen der Ställe orientieren. Allerdings, der CSU-Minister will auch das Wohl der landwirtschaftlichen Betriebe im Blick behalten, die gerade im Fleischsektor einem hohen Preisdruck ausgesetzt seien.
Wer die Stallhaltungssysteme anpassen will, muss Kapital investieren, damit die stattfinden kann. Und dieses Kapital muss am Markt erwirtschaftet werden. Der Staat und Europa kann einen Beitrag hierzu leisten.
Einen Beitrag leisten, viel mehr Fahrpläne entwickeln will man über Landwirtschaft, ländliche Räume und Verbraucherschutz hinaus. Das Thema gesunde Ernährung gehört dazu und das von Anfang an. Denn laut Grünbuch sind rund 15% der Kinder in Deutschland übergewichtig.
Unser Ziel ist es, die ernährungsbedingten Krankheiten bis 2030 deutlich zu reduzieren.
Und deswegen könnte ganz pragmatisch ein Schulfach Ernährung eingeführt werden und auch die Mehrwertsteuer für die Kantinen in Kitas und Schulen entfallen. Kritik am Grünbuch des Ministers kommt sowohl aus der alternativen Landwirtschaft als auch von der grünen Opposition. Sie verweisen zum Beispiel auf den Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, der dem Ministerium längst entsprechende Leitlinien zur Zukunft der Nutztierhaltung vorgelegt hätte. So, sagen die Grünen, drehe Schmidt jetzt eine weitere Runde um den heißen Brei, statt gesetzgeberisch tätig zu werden.
Jetzt nach Ungarn. Das Land hat exakt ein Atomkraftwerk noch aus sozialistischer Zeit. Das will der ungarische Premierminister Orbán ausbauen, modernisieren lassen, und zwar mit russischer Hilfe und mit russischem Geld. Und die Atomaufsicht will Orbán an die kurze Leine nehmen. All das beunruhigt die deutsche Umweltministerin Hendricks, ebenso wie andere Politiker im Rest der Europäischen Union. Stefan Oschwatt hat die Hintergründe.
Vor 3 Jahren entschied die Regierung Orbán, Ungarns einziges Atomkraftwerk Porcs wird ausgebaut. Zu den 4 Blöcken sowjetischer Bauart kommen 2 neue. Federführend sind die Russen. Sie liefern die Technologie, die Brennstäbe, sie kümmern sich um die Entsorgung und sie geben einen 10-Milliarden-Kredit. Die Opposition kritisiert das Projekt, etwa Zsolt Molnár von den Sozialisten. Wir denken, Paks 2 ist unnötig, es bedeutet Risiken für Budget und Sicherheit. Deshalb sind wir dagegen. Demokratie! Demonstranten gingen in Budapest schon vor 2 Jahren auf die Straße. Kritik kam von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation gab eine Studie in Auftrag. Ergebnis: die ungarischen Steuerzahler würden am Ende draufzahlen. Im schlimmsten Fall würde der Energiepreis steigen. Der Regierungsbeauftragte Szilárd Németh konterte: Es ist eindeutig, dass der Bau von Paks im nationalen Interesse ist, denn damit können wir die Energieversorgung für Ungarn sichern. Atomenergie ist die billigste Energie und das ist die Grundlage weiterer Energiepreissenkungen. Die Energiepreise sollen künftig in Ungarn vom Staat stark reguliert werden, berichtet das Online-Magazin Pester Lloyd. Das Energieaufsichtsamt greift schon jetzt stark ein. Das Projekt Paks 2 soll offenbar ein Erfolg werden. Das Parlament Parlament hat kürzlich Premier Orbán auch ermächtigt, an der ungarischen Atomaufsichtsbehörde vorbeizuregieren, per Verordnung. Das sorgt im Berliner Umweltministerium für Bauchschmerzen. Ungarn verstoße damit gegen internationales Recht, zitiert die Süddeutsche Zeitung Experten. Gegen den POTSCH-Deal hat Brüssel 2 EU-Vertragsverletzungsverfahren gestartet. Das erste, weil der Deal ohne Ausschreibung freihändig vergeben wurde. Budapest hat mittlerweile nachgebessert. Brüssel ist zufrieden. Im zweiten Verfahren geht es um mögliche illegale Subventionen. Unklar ist die Rolle von Lobbyisten. Der Start des Atomdeals fällt in die Amtszeit Günther Oettingers als EU-Energiekommissar. Er gilt als Freund der Atomindustrie und er war im vergangenen Mai im Privatjet des Russland-Lobbyisten Klaus Mangold nach Budapest geflogen. Ungarische Medien berichteten, es sei damals um den Atomdeal gegangen. Oettinger dementierte. Man wisse außer den Medienberichten nichts, so die Antwort der Berliner Regierung damals auf eine Anfrage der Grünen. In Budapest kritisierte die ökoliberale Oppositionspolitikerin Bernadette Zehl. Seit seinem Machtantritt 2010 verfolgt Ministerpräsident Orbán eine Putin-freundliche Politik, sagt sie. Er hat mehrere Schritte unternommen, die Gefälligkeiten gegenüber dem Putin-geführten Russland sind. Darunter verstehe ich den Ausbau von POTSCH, als auch, dass Ungarn aufhörte, Gas in die Ukraine zu liefern, wenige Tage nach dem Besuch des Gazprom-Chefs.
Zu den festen Terminen am Jahresende gehört das CCC-Treffen in Hamburg. CCC steht für den Chaos Computer Club und diese Gruppe hat sich in den letzten Jahren wirklich weiterentwickelt. Die gelten schon lange nicht mehr als Anarcho-Hacker, sondern als wertvolle Kenner einer unübersichtlichen EDV-Szene. Beim heute zu Ende gegangenen Treffen ging es vor allem um Fragen der IT-Sicherheit. Nils Kinkel.
Das Internet der Dinge, es funktioniert nicht so richtig.
Wir haben das zwar irgendwie mal gebaut, um einen Nuklearschlag zu überleben, aber jetzt wird es irgendwie vom Toaster platt gemacht.
Schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Humor. Auf der Bühne sitzen die 4 Sprecher vom Chaos Computer Club und zerlegen das Jahr 2016, das Jahr der Hackerangriffe. Einer auf dem Podium ist Linus Neumann. Er macht sich Sorgen über die vielen Kaffeemaschinen und Glühbirnen. Das sogenannte Smart Home hält er nicht gerade für eine schlaue Idee.
Was wir eigentlich gerade im Markt sehen, ist alles Mögliche, was man schon seit Jahrzehnten kaufen konnte. Sollen wir jetzt noch mal kaufen, weil da ein Internet dran ist? Und da sehen wir durchaus einiges Risiko in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen.
Neumann kann nicht nur auf dem Jahresrückblick komplexe Probleme sehr gut erklären. Er ist ein gefragter Experte in Ausschüssen. Neulich war er Gast im Bundeswirtschaftsministerium. Dort hat er davor gewarnt, wenn beispielsweise ein vernetzter Toaster manipuliert wird, weil er anders als ein teurer PC kein automatisches Sicherheitsupdate bekommt. Frank Rieger vom Chaos Computer Club macht einen Vorschlag.
Wir haben also mal so eine Minimalforderung und die ist halt so, dass auf jedem Gerät mindestens ein Aufkleber drauf sein sollte, contains Internet, wenn es irgendwie ans Netz angeschlossen ist und eine verpflichtende Erklärung auf der Packung draufgedruckt ist, für wie lange der Hersteller Sicherheitsupdate für dieses Gerät zur Verfügung stellt.
Viele Hacker verdienen ihr Geld inzwischen zwar mit IT-Sicherheit, auf dem Kongress geht es aber nicht um Antivirensoftware. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung, zum Beispiel beim Thema Verschlüsselung.
In Deutschland sind wir halt in der Situation, dass die Bundesregierung da halt erstmal so ein bisschen gewobbelt hat, so, aber sich dann halt eben doch auf die Leitlinien deutscher Kryptopolitik zurückbesonnen hat, die halt sagen so, okay, starke Verschlüsselung ist gut für dieses Land und wir wollen keine Hintertüren darin haben. Also da hat sich dann auch die jahrelange Arbeit, die wir da geleistet haben in diesem Bereich, halt dann doch wieder bezahlt gemacht.
Die Aufklärung ist also wichtig, damit am Ende auch Politiker verstehen, wie das Internet funktioniert. Der ein oder andere Besucher sieht da noch viel Nachholbedarf.
Dieser Angriff auf den Bundestag vor einiger Zeit, der war sehr peinlich. Ja, sowas, da fragt man sich dann schon, ob da nicht noch mehr Geld in die Hand genommen werden sollte in dem Zusammenhang.
Je mehr wir unser Leben digitalisieren, umso mehr Angriffe wird es geben. Und deshalb ist es gut, wenn auf dem Kongress schon kleine Kinder mit Lötkolben und Festplatten experimentieren. Für Linus Neumann ist klar, der Chaos Computer Club wird noch lange aufklären müssen.
Ich weiß nicht, ob das Hacken selber wirklich den Mainstream erreicht hat. Was auf jeden Fall den Mainstream erreichen sollte, ist eine Kompetenz im Umgang mit der Technik. Und ein Verständnis davon ist die Voraussetzung für Hacking.
Die Botschaft auf dem Kongress: nicht mit dem Finger auf Hacker in China oder Russland zeigen, Computerprobleme können nur gemeinsam gelöst werden.
Das war das letzte Echo des Tages für 2016. Morgen um diese Zeit stellen wir den Sekt kalt. Klar, wir freuen uns auf einen friedlichen Jahresübergang. Im Namen des gesamten Teams beim WDR in Köln und beim NDR in Hamburg wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Michael Brocker.